Hallo, wir sind Florian und Annalisa und ihr hört den Bücherklang. In diesem Podcast möchten wir über Bücher reden und plaudern aus unserem Schreibleben. Ja, und unsere erste Sektion ist genau das, nämlich die Neuigkeiten. Woran arbeiten wir? Was haben wir im letzten Monat so Schönes gemacht? Und die Frage möchte ich dann gleich an dich weiterreichen.
Ja, ich hatte mal wieder so einen Monat, in dem ich gefühlt gar nichts geschafft habe, weil ich, also es war ja Anfang des Monats die Demo, über die ich ja schon ein bisschen in der letzten Podcast-Folge geredet habe. Und weil das halt super viel in der Vorbereitung und alles war, war ich danach erstmal platt und ich war danach auch, glaube ich, erstmal eine Woche oder so krank. Dementsprechend war das einfach so gefühlt so schon mal die Hälfte des Monats fast, die ich einfach dann nichts gemacht habe, weil ich einfach nur mich regenerieren musste und darauf klarkommen musste, dass jetzt dieses Riesenevent, auf das man ewig hingearbeitet hat, jetzt vorbei ist. Aber ich habe auch einen neuen Lektoratsauftrag, den ich jetzt abarbeiten darf. Das heißt, da mache ich auch ein bisschen was. Das leidige Steuerthema kam natürlich mal wieder auf. Und ich habe einen Verlagsvertrag unterschrieben. Also das ist alles, was quasi bei mir passiert ist.
Verlagsvertrag, das klingt doch immer gut. Ja. Möchtest du, / darfst du denn genaueres drüber erzählen?
Ich weiß tatsächlich gar nicht, ob ich genaueres erzählen darf, aber ich möchte tatsächlich gerade noch nicht, weil das jetzt erst in so einem Jahr grob, also in einem Jahr ist die Veröffentlichung und da finde ich, ergibt es keinen Sinn, jetzt schon darüber zu reden, sobald dann man was zu erzählen gibt. Werde es auch erzählen, spätestens wenn dann die Veröffentlichung kurz bevorsteht. Aber jetzt gerade noch nicht. Ich habe einfach auch in der Vergangenheit so viel schlechte Erfahrungen gemacht, weil ich dann irgendwie doch darüber erzählt habe und dann ging es dann kurzfristig doch nicht gut und dann hat man kurzfristig doch nochmal einen Vertrag aufgelöst oder hat dann doch den Release nochmal ewig schieben müssen oder sowas. Und deswegen bin ich da jetzt einfach ein bisschen vorsichtiger, was das angeht. Ja. Dann, was hast du gemacht?
Ich habe blöderweise aus Versehen irgendwie aus Jux und Dallerei einen neuen Podcast angefangen.
Erzähl mehr.
Ich habe in letzter Zeit ein bisschen viel Switch bzw. Switch 2 gespielt und hatte dann so die Idee, also ich wollte irgendwie dann über bestimmte Sachen da reden, wollte aber auch irgendwie ein unkompliziertes Format haben und habe dann ein Format entwickelt, das nennt sich Spielstand, wo ich halt über Spiele rede, aber jetzt nicht unbedingt so als Testgeschichte, sondern mehr so persönliche Eindrücke und immer so eine große Frage rund um das Spiel dann für mich beantworte. Ja, und mir da dann auch einen entsprechenden Workflow gebaut, der so ein bisschen niederschwelliger ist, dass ich dann wirklich mich da auf den Spaß am Podcast konzentrieren kann, ohne ewig irgendwie zu schneiden, zu machen, zu dingsen. Und genau, das Format kam raus Mitte des Monats, also Juli dann sozusagen. Mitte Juli kam das raus. Also man kann sich jetzt schon 1, 2, 3 Episoden dann entsprechend anhören. Ja, ansonsten habe ich gefachartikelt, wie ich es so gerne nenne. Und dann war der Monat auch schon vorbei. Also das waren so die beiden Sachen. Beziehungsweise nicht ganz. Es gibt da noch ein anderes Projekt. Aber da werden wir vielleicht dann in der nächsten Episode mal drüber reden. Und dann würde ich es auch erstmal so lange unter den Teppich kehren wollen und dann gucken wir da mal weiter.
Noch eine Frage zum Podcast. Wie oft kommt da eine neue Folge raus?
Wöchentlich. Ist geplant jeden Freitag, damit man was fürs Wochenende hat.
Cool. Nice.
Ja. Und dann wollen wir ja Bücher vorstellen hier im Bücherklang. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin auch jedes Mal überrascht, dass wir das machen wollen.
Ja, schon.
Aktuelle Bücher oder auch mal Bücher aus unserer Vergangenheit. Und da würde ich dich fragen, was hast du uns denn heute so als erstes Buch mitgebracht?
Also vielleicht erstmal so viel. Ich habe diesen Monat die 3 Fragezeichen wiederentdeckt. Und die gehen ja immer nur, ich glaube, also eine Folge geht irgendwie immer so eine Stunde. Und weil ich ja Hörbücher und alles mit Tracker als gehörte Bücher, ist es jetzt ein bisschen eskaliert bei mir. Ich glaube, ich habe jetzt schon irgendwie 26 Bücher diesen Monat beendet, weil davon irgendwie, keine Ahnung, 20 Folgen die 3 Fragezeichen sind. Das heißt, ich habe jetzt auch mein Jahresziel von 120 Büchern schon erreicht, sogar Anfang Juli. Das heißt, ich bin sogar jetzt bei 130 oder so. Und ich bin echt am Überlegen, die 3 Fragezeichen wieder aus meinem Dings rauszunehmen, weil die so hart meine Statistik verfälscht. Weil irgendwie, du kannst so 3, 4, 5 Episoden an einem Tag hören, ohne Probleme. Aber naja, keine Ahnung. Das erstmal nur bis dahin. Das erste Buch, was ich tatsächlich mitgebracht habe. Ich habe echt überlegt, ob ich jetzt die ganze Folge nur über die 3 Fragezeichen rede, dass ich halt einfach 3 Episoden von die 3 Fragezeichen mitbringe. Aber war so, nein. Genau, das erste Buch, was ich mitgebracht habe, heißt Die Buchhändlerin von Lorena Franco. Und das ist ein Thriller. Und seien wir ehrlich, ich habe den Titel gelesen und war so, das muss ich hören. Ich bin Buchhändlerin, deswegen hat mich das sofort gecatcht. Und ich muss sagen, das Buch war auch echt gut. Es geht um eine Buchhändlerin, die in einem kleinen Dorf wohnt und dort halt ihren Buchladen hat. Und bei ihr nebenan zieht ein Autor ein. Und und dann passieren so ein paar Verstrickungen. Und was ich sehr spannend finde, ist, dass dieses Buch ist in 2 bzw. 3 Teile geteilt. Und du kriegst zuerst die Sicht von der Buchhändlerin mit, was bei ihr so passiert, wie sie die Dinge erlebt. Und dann war dieser Teil fertig und ich dachte mir so, das war ein kurzes Hörbuch und sehe noch, dass ich gerade bei 50% oder so bin und war so, okay, was kommt da jetzt noch? Weil die Geschichte war dann quasi auserzählt. Und dann wird geswitcht zu der Perspektive von dem Autor und dann hat man gesehen, oh, wir haben hier mit der Hauptperson eigentlich kein vertrauenswürdigen Erzähler. Also es ist ein unreliable Narrator. Ich weiß nicht, ob das jetzt schon ein Spoiler ist, wahrscheinlich schon, aber ja. Und dann findet man halt so ein bisschen heraus aus der zweiten Perspektive, also von diesem Autor, der an seinem neuen Buch arbeitet, dass das, was man vorher erzählt bekommen hat von der Buchhändlerin, was passiert ist, nicht immer so ganz das ist, was tatsächlich passiert ist. Und dann bekommst du tatsächlich, also als letztes ist noch ein Epilog, also das ist dann nicht nochmal die gesamte Geschichte, sondern das sind dann halt nochmal 1, 2 Situationen, die dann nochmal aus der dritten Perspektive erzählt werden, wo dann klar wird, okay, wir haben jetzt wirklich, also das, was passiert ist, also das, was man, dann glaubt man ja, der Autor hat jetzt uns erzählt, was jetzt wirklich passiert ist. Okay, gut. Und dann gehst du halt weiter und findest halt heraus, okay, auch das, was der Autor uns jetzt hier erzählt hat, ist vielleicht auch nicht zu 100% das, was tatsächlich passiert ist. Und das ist super spannend, wenn man sich dann selber am Ende noch die Frage stellt, was ist jetzt wirklich passiert? Wo, also klar, der große Plot, der bleibt gleich, aber welche Details, wer hat jetzt wo die Wahrheit gesagt, was ist mit der und der Person wirklich passiert und so weiter. Also das war super cool, super spannend. Ich habe schon einige Thriller gelesen, die versucht haben, dieses Prinzip zu machen, dass du halt immer wieder in Frage stellst, was dir jemand erzählt. Aber ich habe selten einen Thriller gelesen, bei dem das wirklich so gut passiert. Umgesetzt wurde, wie in diesem Fall.
Es klingt auf alle Fälle sehr, sehr spannend und ich musste auch so ein bisschen schmunzeln, weil ich habe auch heute als mein zweites Buch ein Schriftstellerbuch sozusagen im weitesten Sinne mitgebracht und ich habe es dann so verstanden, es wird praktisch nicht aufgelöst, du musst dann praktisch selber für dich wissen wollen oder irgendwie erfahren, also nachdenken, wie es jetzt eigentlich geendet hat, oder?
Also das Ende ist relativ offensichtlich, es sind halt nur so Details zwischendrin, bei denen du dir nicht sicher sein kannst oder dir nicht sicher bist, was jetzt genau passiert ist. Aber es ist, ich finde, es ist trotzdem, man hat einen befriedigenden Abschluss.
Okay.
Okay, du hast uns jetzt schon dein zweites Buch gespoilert, aber magst du uns noch erzählen, was in deinem ersten passiert ist?
Ja, ich habe 2 sehr, sehr kurze Sachen gelesen und bin parallel noch dabei, 2 andere Bücher zu lesen, aber die werde ich wahrscheinlich dann im nächsten Monat vorstellen. Und das erste, was ich gelesen habe, ist Das Urteil, eine Erzählung von Franz Kafka, hat er wohl in einer einzigen Nacht geschrieben und ja, von sich auch so irgendwie als besonderen Schaffensmoment beschrieben, wenn ich das richtig gelesen habe. Und es geht um Georg Bendemann und der ist ein erfolgreicher junger Kaufmann und der schreibt einen Brief an einen Freund in Russland über seine eigene Verlobung. Und dieser Freund ist halt Ja, der ist dann ausgewandert und nicht sonderlich erfolgreich, aber er kommt auch nicht mehr zurück. Und er schreibt diesen Brief, da geht es so im ersten Teil der Erzählung drum. Und ja, er erzählt ihm auch viele Sachen nicht mehr, aber irgendwann beschließt er dann doch zumindest von seiner Verlobung zu erzählen. Naja, ist dann fertig mit dem Brief und geht mit diesem Brief zu seinem Vater, der auch in seinem Kaufmannsladen, also die arbeiten da beide, und erzählt ihm dann und eigentlich ist alles irgendwie gut und plötzlich, ja, man kann es nicht anders sagen, eskaliert das Ganze irgendwie völlig. Also der Vater ist erst irgendwie wie relativ schwach und plötzlich hat er dann so eine super überwältigende Autorität und alles dreht sich und ja, dann endet das gegen Ende, da möchte ich jetzt nicht spoilern, auch relativ abrupt, dass dann sozusagen das Urteil da kommt. Es ist, also man hat, ich denke, so ein bisschen Kafka-mäßig halt so etliche WTF-Momente, wo man sich denkt, was zur Hölle passiert hier gerade? Ich habe doch, Moment, die waren doch gerade noch, wieso, ja, ne, also so ein bisschen, es geht um Schuld, aber wer daran schuld ist, an dieser Schuld, also die Ursache, keine Ahnung. Also man hat auch irgendwie so das Gefühl, dass die Realität nicht mehr so die Realität ist und es auch, es gibt keine Erklärung, es gibt keine Auflösung, es ist halt wirklich, ja, dieses Ohnmächtigsein gegenüber so einer Art unerklärlichen Macht. Man kann da so ein bisschen drüber nachdenken und sich fragen, was zur Hölle? Und dann natürlich die Frage, muss man Kafka halt verstehen oder reicht es einfach, ja, die Wirkung von Kafka irgendwie zu erleben? Ja, das dazu.
Also es ist sehr Kafkaesk.
Auf alle Fälle.
Ich weiß nicht, ich habe mich nie mit Kafka anfreunden können. Also ich habe ja ein ganzes Seminar zu Kafka in der Uni gemacht. Aber boah, nee. Ich glaube, ich habe selten so oft ein Seminar geschwänzt wie das, weil ich einfach nicht warm geworden bin mit ihm und seinem Schreiben. Aber würdest du sagen, dass dir das was gibt? Also dass du Spaß daran hast? Also vielleicht ist Spaß auch das falsche Wort für Kafka. Aber dass du das gerne liest?
Gerne weiß ich nicht, aber es war auf alle Fälle so ein, du versuchst beim Lesen irgendwie hinterherzukommen, weil die Story sich so dermaßen schräg und unerwartet entwickelt und versuchst halt einfach nicht abgehängt zu werden. Und das hat schon irgendwie Spaß gemacht und man fragt sich dann natürlich am Ende auch, wie soll das jetzt ausgehen? Worum geht es jetzt eigentlich überhaupt noch? Und das ist schon, fand ich zumindest spannend, dass ich gesagt habe, ich muss natürlich jetzt wissen, wie es da ausgeht, ja.
Okay, krass. Aber war das Ende dann befriedigend? Weil Kafka hat ja oftmals irgendwie so Enden, wo du dir so denkst, so cool, danke für nichts.
Es war auf alle Fälle plötzlich, würde ich es nennen.
Okay.
Also, und irgendwie abschließend, ja, aber auch sehr plötzlich. Ne? Also so nach dem Motto, ich gehe jetzt mal den Brief wegbringen von meinem russischen Freund und dann ist das Ende doch sehr plötzlich.
Okay.
Ja, was ist denn dein nächstes Buch, was du uns mitgebracht hast?
Es heißt Zu alt für sowas und ich weiß nicht warum, aber ich habe in letzter Zeit ein paar mehr Bücher gelesen, in dem es um SerienmörderInnen geht, die jetzt in Rente sind. Weiß nicht, es ist, glaube ich, einfach so ein Genre, in das ich so ein bisschen gediebdived bin. Aber es ist meistens sehr lustig, so auch das war an vielen Stellen sehr amüsant. Und es geht um eine ehemalige Serienmörderin oder eine Serienmörderin, die aber nie verurteilt wurde. Also sie wurde freigesprochen. Es ist aber quasi mehr oder weniger klar, dass sie das war. Man konnte es ihr nur nicht beweisen. Und das Buch beginnt an dem Punkt, an dem dann eine Person in ihr Leben tritt. Also wir haben tatsächlich auch die Sicht von dieser ehemaligen, also von dieser Serienmörderin. Und eine Person tritt in ihr Leben und meint so, hey, ich möchte eine Dokumentation über dein Leben, über die Fälle machen. Ich bin der Meinung, du bist unschuldig und du wurdest nur geframed für diese Morde. Ich will das nochmal in die Öffentlichkeit bringen, mehr oder weniger. Und darauf hat die Hauptperson aber so gar keinen Bock und bringt sie einfach um, was man so als Serienmörderin tut. Und dann geht's halt quasi, das gesamte Buch dreht sich dann darum, dass diese Person, die sie umgebracht hat, gesucht wird und es wird ermittelt, was jetzt passiert ist und sie ist so die ganze Zeit immer wieder so, oh, eigentlich bin ich zu alt, eigentlich denke ich an ganz viele Sachen nicht. Also das ist dann so das eine Mal. Also sie bringt dann im Laufe des Buches noch die ein oder andere Person noch weiter um und ist dann das eine Mal vergisst sie dann, dass sie ihr Handy dabei hat und dass das getrackt werden kann. Also dass man dann sieht, dass sie zur Tatzeit am Tatort war. Und beim nächsten, ich weiß gar nicht, was sie dann noch alles. Und es ist so die ganze Zeit so, oh, mein Kopf ist auch nicht mal das, was es mal war. Und das ist halt irgendwie sehr amüsant zu sehen, so die ganze Zeit, so wie sie versucht, sich da aus dem Schlamassel wieder rauszuziehen. Und wie sie dann auch versucht, das zu handeln, dass sie ja, also sie hat einen Sohn und mit dem sind dann noch ein paar Dinge und der will eigentlich, dass sie dann auch in ein Altersheim geht und all diese Dinge und wie sie versucht, das alles irgendwie unter einen Hut zu bekommen, während dann sowohl ihr Körper als auch ihr Kopf teilweise nicht mehr so fit sind, wie sie das mal war und aber immer wieder so in diese alte Muster zurückfällt. Also es ist irgendwie, ich weiß nicht, es ist irgendwie lustig, weil wahrscheinlich auch einfach so dieses, das nicht zusammenpasst, wenn man sich so ein altes Öhmchen vorstellt, die dann rumgeht und Leute killt. Ich glaube, das ist so ein bisschen die Faszination dahinter.
Ich wollte auch gerade fragen, ist es denn, also ist es als Komödie angelegt?
Das Problem ist, ich habe jetzt ein paar Bücher in die Richtung gelesen, das heißt, die verschwimmen so ein kleines bisschen in meinem Kopf. Ich kann mal gucken. Ich glaube eigentlich nicht. Ich glaube, es ist eher so ein bisschen Situationskomik in dem Fall. Es gibt noch ein, zwei andere Bücher, die ich gelesen habe, die sind dann tatsächlich auch dafür ausgelegt, dass sie einfach auch humorvoll sein sollen. Aber in dem Fall ist es einfach in den einen oder anderen Fall ist es einfach. Also ja, es ist jetzt nicht direkt ausgelegt, um lustig zu sein, aber es ist schon trotzdem teilweise lustig.
Aber, also worauf ich hinaus will, es ist jetzt kein ernsthaftes Drama oder sowas.
Also, es ist schon, also es passiert schon ein paar Dinge und es ist auch an manchen Stellen ein bisschen dramatisch, aber es ist jetzt eher eine leichte Kost, würde ich sagen. So, du hast uns dein zweites Buch angeteasert. Jetzt erzähl uns mehr dazu.
Ja, ist eher weniger leichte Kost. Ist von Stefan Zweig, Brief einer Unbekannten, eine Novelle. Und ein erfolgreicher Schriftsteller kommt irgendwie von einer Reise, glaube ich, zurück und erhält halt einen langen Brief. Die Verfasserin ist eine Frau, die ihn ihr ganzes Leben lang halt geliebt hat, aber er erkennt sie nicht wieder, obwohl sich halt ihre Wege im Endeffekt mehrfach gekreuzt haben. Und sie schildert halt ihre Liebe von ihrer Kindheit bis zu ihrem Tod, wobei man könnte vielleicht Liebe auch teilweise durch Besessenheit austauschen. Ich finde, das wird dann so ein bisschen irgendwie aus ihrer Sichtweise so romantisch verklärt. Auf alle Fälle ist ihr Kind gerade gestorben und das hat sie halt als Grund genutzt, ihm den Brief zu schreiben. Sie schreibt aber auch gleich am Anfang, wenn er diesen Brief erhält, ist sie wahrscheinlich auch tot, wegen Krankheit etc., was weiß ich. Naja, und effektiv haben wir eigentlich eine ganz dünne Rahmenhandlung, praktisch vorne der Schriftsteller, hinten der Schriftsteller. Und dazwischen wird eigentlich nur aus diesem Brief, die Frau schildert halt, seitdem sie dann irgendwie Kind war, und ihn das erste Mal praktisch ihm begegnet ist, schildert sie das halt alles und es geht halt um unerwiderte und auch bedingungslose Liebe und um Einsamkeit, Sehnsucht und auch eine sehr, sehr starke, ich würde sagen, Idealisierung des Menschen. Ja, so ein bisschen wahrscheinlich auch irgendwie Klassenunterschiede oder gesellschaftliche Erwartungen, aber das habe ich jetzt zumindest für mich gar nicht so sehr rausgelesen. Aber ich finde schon, dass sie sich dann irgendwie sehr, sehr aufgibt und praktisch ihr ganzes Leben diesem Schriftsteller widmet, im Positiven wie im Negativen. Ja, diese Briefform schafft dann natürlich auch eine gewisse emotionale Nähe, während der Schriftsteller für uns eher so namenlos bleibt und es eigentlich mehr so um die Innenwelt der Erzählerin geht und ich sag mal, nach außen hin gar nicht so viel passiert. Ja, das Ganze am Ende auch irgendwie aufgelöst wird, aber halt durchaus auf eine, nachdenkliche Art und Weise, würde ich es mal nennen. Also leicht zu lesen, aber auch irgendwie sehr, sehr lange nachwirkend. Ja, das ist, fragt man sich natürlich als Leser schon, warum sie das macht und wenn man schon das Gefühl hat, das ist ja nicht nur eine unerwiderte Liebe, sondern auch sie dafür relativ wenig tut, außer ihn irgendwie permanent zu stalken. Aber ihn halt irgendwie auch nicht so direkt anspricht oder so. Also es ist alles ein bisschen, es ist auf alle Fälle sehr interessant. Also würde ich auch empfehlen, dass man das mal liest, weil das ist auch relativ kurz und ja.
Ich hatte jetzt, glaube ich, so ungefähr 5 Story-Ideen, während du erzählt hast. Danke dafür. Ja, also ich finde sowas tatsächlich sehr spannend. Also das heißt, das Buch ist komplett, also die Geschichte ist komplett erzählt aus Sicht von einem Brief oder also den sie dann an ihn schreibt.
Genau, er macht ja diesen Brief auf und dann fängt sie halt an mit, oh Gott, ich weiß gar nicht mehr, wie es genau war, so vom Tonus her, Liebster, den ich immer geliebt habe, aber du das nicht gewusst hast oder irgendwie so, ne? Also da fragst du dich auch so, hä, wie soll das denn funktionieren? Und dann beschreibt sie halt wirklich von ihrer Kindheit bis zu ihrem jetzigen Zeitpunkt, wie das alles so gekommen ist mit ihm und so weiter. Also wirklich aus ihrer Perspektive und mit ihren Einschätzungen und Gefühlen.
Ja, das klingt voll spannend. Das klingt, also ich habe bis jetzt wenig Bücher gelesen, die quasi nur so aus Briefen bestehen, weil ich irgendwie meistens finde ich den Gedanken, dass man dann so limitiert ist, nicht so cool. Aber ich glaube, in dem Fall klingt es eigentlich ganz gut.
Also dass es aus Sicht des Briefes erzählt wurde, hat mich jetzt wirklich gar nicht gestört, wo ich gesagt habe, es ist irgendwie doof oder so, sondern es war wirklich, ich würde sagen, es war genau die perfekte Form an der Stelle. Ja, last but not least, Buch Nummer 3 von deiner Seite. Was haben wir da Schönes?
Ja, Whispers of Destiny, das ist eine Dystopie. Ich würde sagen, die ist tatsächlich kurz vorm Cyberpunk angesiedelt, ist aber kein Cyberpunk. Es geht, also es ist so ein bisschen die Mischung aus Dystopie und da ist dann aber auch noch ein bisschen Fantasy-Aspekt mit drin, weil der Tod ist eine reale Person, eine reale Gestalt und der hat ein Callcenter. Und wenn du kurz davor bist, den Löffel abzugeben, wirst du quasi in so eine Warteschleife gehangen von diesem Callcenter. Und dann gibt es Leute, die sich angucken, wie sah dein Leben bis jetzt aus und was sind deine zukünftigen potenziellen Lebenswege. Und dann wird entschieden, ob du tatsächlich in dem Moment den Löffel abgibst oder ob du weiterleben kannst. Und die Hauptperson, der wir auch im gesamten Buch folgen, ist eine von diesen Personen, die in diesem Callcenter arbeitet. Ja, und ich würde sagen, dann passieren Dinge. Viel mehr würde ich tatsächlich auch gar nicht dazu erzählen wollen. Ich muss sagen, ich fand so, das letzte Viertel war ein bisschen tröge, aber ich fand einfach die Idee dahinter sehr spannend und es war auch echt gut umgesetzt und ich habe an manchen Stellen echt gelacht und also es ist von Justine Poust und ich bin ein Fan von der Autorin, weil sie immer wieder coole Sachen beschreibt, coole Sachen schreibt und die haben auch oft Tiefgang, ja. Und es gibt einen Hund und dieser Hund ist unsterblich und ich liebe alles daran.
Das klingt für mich so, als ob du heute so, ja, mehr leichtere, humoristischere Kost so im Großteil mitgebracht hast. Und ich muss auch sagen, so von der Erzählung her fand ich jetzt das Buch so für mich am ansprechendsten, was so dann, also das klang irgendwie sehr lustig und sehr, 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 sehr glücklich machend, nenne ich es mal.
Also so würde ich es jetzt nicht sagen, weil man wird schon sehr viel mit Tod konfrontiert, weil die Hauptperson ja einfach in dem Callcenter des Todes arbeitet und man hat irgendwie nur pro Woche eine gewisse Anzahl an Personen, die man retten kann und dann kommen auch so quasi Großdinge, also wo dann viele Leute sterben und dann dürfen sie so 2 Leute retten von über 100 Leuten und das ist schon manchmal ein bisschen emotional an einigen Stellen, aber es ist auch sehr sehr lustig und es ist tatsächlich auch im Buch alle paar Seiten, also ich glaube am Anfang von jedem Kapitel hast du so einen kleinen Auszug aus dem Handbuch von diesem Callcenter und es ist halt einfach, es ist lustig gemacht. Es ist immer wieder, du hast dazwischen drin immer wieder diese humoristischen Aufarbeitungen und dadurch ist es insgesamt, würde ich sagen, ganz gut. Also es ist schon, wie gesagt, es ist an manchen Stellen schon, dass du dir so denkst, so boah, geht tief, aber es ist auch immer wieder so dieser fast schon Comic Relief zwischendrin. Ja,
Ich überlege gerade, hatten wir mal erklärt, was Comic Relief ist, weil von meinem Gefühl her ist es ja dann schon so ein bisschen fachbegriffiger, oder? Was würdest du dazu sagen?
Möglich. Ich habe darüber noch nie nachgedacht, ob das jetzt ein Fachbegriff ist oder nicht. Ich wüsste nicht mal, wie ich das jetzt gut und einfach erklären sollte. Okay, es ist ein Fachbegriff. Gut, nevermind. Hast du eine einfache Erklärung für Comic Relief?
Lass mich überlegen. Also ich glaube, Comic Relief ist, dass du praktisch was hast, so ein erzählerisches Mittel bei so Sachen, wo es eigentlich gar nicht reinpasst, also wo die vielleicht so ein bisschen trauriger sind etc. Und dann mit irgendwie so einer Art humorvollen Geschichte-Szene das Ganze irgendwie auflockern. Und ja, vielleicht hast du dann als Lesender auch so eine kurze Pause, weil halt irgendwie das praktisch so ein bisschen ja aufgelockert ist. Also so würde ich das sehen, so ein Entspannungsmoment, der irgendwie gar nicht so wirklich zum Grundtonus des ja. Ganzen passt und deshalb so ein bisschen heraussticht.
Ja, ich glaube, das passt, das ist ganz gut, ja. Irgendwas, was einen aus dem rausholt, wo man gerade drin ist und so ein bisschen die Stimmung erleichtert. Wir wollen ja auch immer noch aus unseren Büchern lesen oder aus Geschichten. Was hast du uns mitgebracht und warum ist es nicht Winston?
Ja, wie kommst du denn darauf, dass es nicht Winston ist?
Ich sehe, was da drin steht und also, ja, ich weiß, der Titel, du hast mich beim letzten Mal schon versucht, mit dem Titel in die Irre zu führen. Ist es Winston?
Ja, der Titel heute ist Turf Murph und das war einfach, dachte ich, das klang witzig und es hinderte dich daran herauszufinden, dass es Winston ist.
Aber als ich es gelesen habe, war ich schon so, es klingt ein bisschen, als wenn es zu Winston passen würde. Aber ich wollte nicht davon ausgehen, weil sonst werde ich enttäuscht und damit komme ich heute nicht zurecht.
Nein, du wirst heute nicht enttäuscht.
Ja.
Und es ist auch ein bisschen länger als beim letzten Mal, da war es ja zu kurz, das Kapitel.
Mir ist es immer zu kurz.
Ich habe jetzt natürlich Angst, wenn ich beim nächsten Mal irgendwas anderes reinschreibe, dass du dann immer denkst, das ist Winston.
Natürlich.
Also bitte nicht drauf verlassen.
Ab jetzt gehe ich immer davon aus.
Wir erinnern uns, Luna hatte diesen Kristall berührt, lag danach bewusstlos am Boden. Ja, das nächste Kapitel trägt den Namen Der leuchtende Baum. Wir erinnern uns, das ganze Buch heißt Der Winston und der leuchtende Baum. Genau. Und an der Stelle springen wir rein. Hallo? Rief Luna in den Raum hinein. Wobei eigentlich war es kein Raum, eher eine leere Ebene voll Licht und Unendlichkeit. Langsam sah sie sich um. Dann blieb sie stehen. »Wow«, sagte sie, während sie einen riesigen Baum in dieser Ebene erblickte. Seine Äste, Blättern und Wurzeln, sie leuchteten von innen heraus. Ehrfurcht ergriff Luna, während sie sich langsam auf den Baum zubewegte. »Du bist zurückgekehrt, Lumina Lunaria«, ertönte plötzlich eine Stimme. Luna erschrak und drehte sich um. »Wer bist du?«, fragte sie. »Ich bin du, ein Teil von dir, und du bist ein Teil von mir«, antwortete sie, und ihre Konturen wurden klarer. »Du siehst aus wie ich«, erwiderte Luna erstaunt, aber es schien nicht so, als ob sie eine Antwort erwarten konnte. »Folge mir«, sagt sie, und Luna tat, wie ihr geheißen, und gemeinsam gingen sie in die Richtung des leuchtenden Baumes. Als sie dort ankam, blickten sie ihn an. Er war riesig, seine Krone erstreckte sich in Höhe und Breite und überthronte die beiden bei Weitem. Aber er wirkte friedlich und wohlgesonnen. »Was ist das für ein Baum?« flüsterte Luna. Die andere Luna blickte weiter hinauf in die leuchtende Krone. »Er trägt viele Namen. Manche nennen ihn den leuchtenden Baum, andere den Erinnerungsbaum. Doch sein wahrer Name ist älter als die Sprache, die du kennst.« Luna trat noch einen Schritt näher. Das Leuchten der Wurzeln pulsierte langsam, beinahe so, als würde der Baum atmen. Die Gestalt neben mir hob einen Flügel und deutete auf einen der großen Äste. Erst jetzt bemerkte Luna, dass dort einige Blätter nicht mehr leuchteten. Sie waren grau geworden und hingen kraftlos herab. »Sein Licht schwindet«, sagte die Gestalt. »Mit jedem Tag ein wenig mehr.« »Warum?«, fragte Luna. »Weil das, was einst gebannt wurde, zurückkehrt.« Luna dachte an den schwarzen Rauch, an das Feuer im Wald und an die Wesen, die Winston Schattengänger nannte. »Die Schattengänger«, flüsterte sie. Die andere Luna nickte. Plötzlich rauschte es in der Krone. Ein Wind war aufgekommen, obwohl Luna ihn nicht spüren konnte. Die Blätter bewegten sich immer stärker zwischen den Ästen und es erschienen Bilder, erst undeutlich und verschwommen, dann immer klarer. Luna sah einen Wald bei Nacht. Zwischen den Bäumen bewegten sich dunkle Gestalten. Sie sah den Bibliotheksturm, dessen Fenster nicht mehr leuchteten. Sie sah Dörfer, über denen schwarzer Rauch lag. Dann änderte sich das Bild. Luna sah sich selbst. Sie stand vor dem Baum, umgeben von anderen Eulen. Ihre Federn glänzten im Licht und auf ihrer Stirn leuchtete ein kleines Zeichen. »Das bin ich«, sagte Luna erstaunt. »Das warst du«, antwortete die andere Luna. In den Bildern trat eine ältere Eule auf Luna zu. Sie legte ihr einen Flügel auf die Schulter und sagte etwas. Doch Luna konnte die Worte nicht hören. »Wer ist das?«, fragte sie. Die Gestalt schwieg. »Bitte«, sagte Luna, »ich muss es wissen.« Das Bild wurde undeutlich. Für einen Moment glaubte Luna, Traurigkeit im Gesicht ihres Gegenübers zu erkennen. »Sie war deine Mutter«, Luna schluckte. »War?« Doch bevor sie eine Antwort bekam, veränderte sich das Bild erneut. Nun sah Luna die Schatulle. Sie stand geöffnet vor dem leuchtenden Baum. Ihre Mutter war dort und neben ihr mehrere andere Lumina. Luna sah, wie sie selbst in die Schatulle stieg. »Warum habe ich das getan?«, fragte sie erschrocken. »Um zu überleben.« Die Schatulle wurde geschlossen, leuchtende Zeichen erschienen auf ihrem Holz und legten sich wie ein Netz um sie. Deine Erinnerungen wurden versiegelt, damit niemand durch dich den Weg zum Baum finden konnte, sagte die andere Luna. Aber die Schatulle war im Fluss. Ja, sie sollte weit fortgebracht werden, an einen Ort, an dem die Schattengänger dich niemals suchen würden. Luna blickte auf die Bilder. Sie sah Wasser, Strömung, Dunkelheit, dann nichts mehr. Wie lange war ich darin? Lange. Wieder rauschten die Blätter. Dieses Mal fielen einige der grauen Blätter zu Boden. Doch bevor sie die leuchtenden Wurzeln berührten, da fielen sie zu dunklem Staub. Luna ging näher an den Stamm heran. Für einen kurzen Moment hörte sie Stimmen, Hunderte, vielleicht Tausende. Manche lachten, andere weinten. Wieder andere flüsterten Wörter, die Luna nicht verstand. Erschrocken zog sie sich zurück. »Was war das?« »Erinnerung«, sagte die Gestalt. »Der Baum bewahrt sie. Von den Lumina, von den Wäldern, von allem, was unter seinem Licht lebte. Dann weiß er auch, wie wir die Schattengänger aufhalten können.« »Ja«, sagte die andere Luna. Ihre Augen wurden größer. »Dann müssen wir nur herausfinden, was er weiß.« »So einfach ist es nicht.« Andere Luna ging auf eine der großen Wurzeln zu. »Der Baum stirbt«, sagte sie. »Seine Erinnerungen zerfallen. Sein Licht reicht nicht mehr weit genug, um die Schattengänger fernzuhalten.« Luna starrte auf die dunklen Linien. »Kann man ihn heilen?« »Vielleicht.« »Vielleicht?« Andere Luna schaute sie an. Drei Lichter wurden einst aus seiner Krone getragen. Sie sollten sein Leuchten bewahren, falls der Baum je bedroht würde. »Wo sind sie?«, fragte Luna. »Verloren, versteckt, vergessen.« Luna schnaubte. »Das ist nicht besonders hilfreich.« Zum ersten Mal lächelte die Gestalt. »Du klingst wie ich«, sagte sie. »Du behauptest doch, du bist ich«, antwortete Luna. »Ein Teil von dir«, sagte die Gestalt. Luna blickte wieder zum Baum. »Und wenn wir diese Lichter finden, dann kann das Licht des Baumes erneuert werden.« »Und die Schattengänger verschwinden?«, fragte Luna. Das Lächeln der Gestalt erlosch. »Nein, aber dann können sie aufgehalten werden.« Luna spürte, wie der Boden unter ihren Krallen zu vibrieren begann. Das Licht der Ebene flackerte. In der Ferne entstand ein dunkler Riss, der sich langsam durch die Unendlichkeit zog. »Was passiert hier?«, fragte Luna. »Du wachst auf.« »Warte«, rief Luna, »wo finde ich die drei Lichter?« Die Konturen der Gestalt begannen zu verschwimmen. Das erste liegt dort, wo der Himmel die Erde berührt. Das zweite schläft unter einem Berg, der niemals ruht. »Und das dritte«, rief sie. Der dunkle Riss wurde größer, der Baum die Ebene und die andere Luna verschwammen im grellen Licht. »Wo ist das dritte Licht?«, rief Luna abermals. Die Stimme antwortete nur noch wie aus weiter Ferne. »Näher, als du glaubst.« Dann verschwand alles.
Ich bin ein großer Fan. Das klang toll.
Vor allem, ich komme jetzt endlich so der Sache nahe, warum das Buch halt Winston und der leuchtende Baum heißt.
Ja.
Was dann praktisch ihre Aufgabe ist. Und wir haben zumindest ein bisschen das Geheimnis gelüftet, wie Luna in dieser Truhe gelandet ist.
Ja. Und das dritte Licht ist in ihr.
Es wäre zu platt, würde ich sagen.
Ja, aber Luna ist ja die Mondgöttin. Das heißt, es ist ja trotzdem auch ein Licht und ich zerdenke das gerade dafür, dass es ein Kinderbuch ist.
Ja. Vielleicht hat sie auch einfach ein Feuerzeug dabei mit einem Licht, wer weiß.
Oh, das ist natürlich auch eine gute Idee. Ja, aber danke, dass es diesmal ein bisschen länger war.
Ja, welche Geheimnisse hast du uns denn heute mitgebracht als Lesung?
A Royal Secret 2, Summer Truth. Ich konnte mich wieder nicht entscheiden, woraus ich vorlese. Das heißt, ich habe random ein Buch rausgezogen aus meinem Dings, also eins meiner Bücher aus meinem Schrank rausgezogen. Du hast eine Zahl gesagt. Das heißt, wenn die Stelle nicht gut ist, dann ist es deine Schuld. Nein. Wir sind relativ am Anfang, wie ich das eigentlich jedes Mal sage. Und ich würde eigentlich sagen, es gibt kein Briefing oder so, wo wir sind, was vorher passiert ist, sondern ich starte einfach rein. Dieser Sommer war ganz anders abgelaufen, als ich es mir erhofft hatte. Doch nun war es eben so. Immerhin würde ich vor den Augen der Öffentlichkeit versteckt bleiben, sobald ich im Palast war, bis ich bereit war, diesen Schritt zu gehen. Wir wechselten insgesamt viermal das Auto, bis wir uns dem Palast näherten. Bei den ersten Wechsel hatte ich noch hinterfragt, warum Lacey uns begleitete. Doch als wir kurz vor vier in der Nacht das letzte Mal das Fahrzeug tauschten, ließ sich das einfach über mich ergehen. Mittlerweile schlafwandelte ich mehr, als tatsächlich zu agieren und wollte einfach nur in mein Bett. In dem beginnenden Sonnenaufgang des nächsten Tages fuhren wir auf das Palastgelände. Das Auto fuhr in die Garage ein, um uns auch vor den hartnäckigsten Augen der Presse zu verstecken. Kaum, dass wir ausgestiegen waren, trat bereits Bell durch die Tür. Er kam auf uns zu, sah ein wenig müde aus, aber immerhin trug er legere Kleider, was wohl dafür sprach, dass er nicht gerade erst aus einem Meeting kam. Er schloss mich in seine Arme und drückte mich fest an sich. Ich erwiderte die Umarmung. Auf meiner Abschlussfeier war er zwar anwesend gewesen, doch hatte schnell wieder für eine weitere Sitzung weggemusst. Manche Termine ließen sich leider nicht verschieben, wenn es um ein ganzes Land ging. Zumindest waren Dad und Cat geblieben und hatten mit mir gefeiert, im Geheimen. Als wir den Palast betraten, stand da auch Cat und Dad. Sie schienen in ein Gespräch vertieft, das abrupt endete, als wir zu ihnen aufschlossen. Herzliche Umarmungen und eine kleine Vorstellungsrunde später warf Cat das erste Mal einen Blick auf Lacey, die sich etwas abseits hielt. Vermutlich wusste jeder in diesem Palast, wer Lacey war und dass sie mit uns gekommen war. »Du bist Carrie Petal«, stellt sie fest und sah zu Bell hinüber. Er hatte seine Hände in den Taschen seiner Hose gesteckt, tauschten mehrere Blicke aus. »Die bin ich«, Lacey lächelte selbstbewusst, als wäre sie sich keiner Schuld bewusst. Vielleicht war sie das auch, weniger nachdem sie im vergangenen Winter der Hauptgrund gewesen war, wieso Bell tatsächlich den Thron hatte besteigen können. Nun stand er, der König selbst, in ihrer Schuld.
Ich würde ja gerne was zum Inhalt sagen, aber mich hat irgendwie was gecatcht. Und zwar haben wir doch gerade über Comic Relief geredet und dann hast du irgendwie zwei, dreimal erwähnt Cat and Dead und das klang irgendwie sehr, sehr, es hat sich so schön gereimt und ich fand es irgendwie witzig. Ich weiß gar nicht, ob es witzig war.
Eigentlich nicht, aber von mir aus.
Ja, aber du kannst vielleicht nochmal ganz kurz, weil du es ja am Anfang nicht gemacht hast, nochmal ganz kurz erzählen. A Royal Secret, da geht es ja, wenn ich es richtig im Kopf habe, darum, dass sie praktisch verliebt ist in die Dings und sie das aber nicht in die Öffentlichkeit tragen dürfen, richtig?
In A Royal Secret geht es um Ed, das ist die Prinzessin und im ersten Buch ist sie noch komplett anonym. Im zweiten Buch geht es dann quasi darum, ob sie sich der Öffentlichkeit vorstellen möchte oder nicht. Und sie hat im ersten Buch, also im ersten A Royal Secret Buch, ihr Coming Out als bisexuelle Person. Und versucht halt irgendwie ihr Leben klar zu bekommen zwischen, sie hat jetzt, ist jetzt gerade dabei, ihre Identität zu finden, sie ist verliebt beziehungsweise geht durch Heartbreaks durch und ist gleichzeitig aber die Prinzessin, bei der das gesamte Land darauf wartet, dass sie sich jetzt endlich der Öffentlichkeit vorstellt, weil dem mehr oder weniger versprochen wurde, dass sie sich zu ihrem 18. Geburtstag, dass sie zu ihrem 18. Geburtstag in die Öffentlichkeit tritt, aber sie eigentlich noch keine Lust hat, sich öffentlich zu zeigen, weil sie erstmal quasi herausfinden will, wer sie selber ist, bevor sie das mit der Öffentlichkeit teilt. Und das ist so ein bisschen der Plot, der sich über die gesamten drei Teile zieht. So, wer ist sie eigentlich? Was möchte sie? Und natürlich ist da in dem ganzen Ding auch Liebe ein großes Thema.
Ja, ich glaube, dann kann man das auch so ein bisschen, zum Beispiel mit den Autos, gerade ein bisschen besser nachvollziehen, warum sie da so oft die Autos tauschen, etc. Mit ein bisschen Kontext, ne?
Ja. Gut. Damit sind wir am Ende unserer Episode angekommen. Ihr könnt uns sehr gerne schreiben an info@t1h.net oder über das Kontaktformular auf der Webseite unter t1h.net. Und dann hören wir uns im nächsten Monat wieder. Bye, bye.
Tschüssi.
eine Produktion von Tone Age. T1H.net